Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Ja, toll, dass Sie jetzt am späten Abend noch bei uns sind. Hallo und ganz herzlich willkommen. Und den Sport gibt's gleich von Ocker.
So ist es. Guten Abend auch von mir.
Regieren in Deutschland ist Teamsport. Und was passiert, wenn der Teamgeist abhanden kommt, haben wir erlebt, als die Ampel auseinanderflog. Aber wie viel Team Spirit hat der Kanzlerkandidat der Union? Das März-Manöver, also die umstrittenen Abstimmungen im Bundestag mit der AfD, nannte CSU-Chef Söder vergangene Woche einen steilen Move. Kann man so oder so verstehen. Heute beim CSU-Parteitag wurde deutlich, dass diese beiden tatsächlich im selben Team spielen, auch wenn viele im Land mit Sorge auf ihre Taktik schauen. Aus Nürnberg, Katharina Pfadenhauer.
Die Vorsitzenden sind sich einig. Das Verhältnis der Schwesterparteien sei nie besser gewesen als jetzt mit ihnen.
Ich war sogar im Sauerland. Ich habe Sauerl in der Würste gegessen. Ich bin zu allem bereit.
Nach den Brandmauerdebatten und den Demonstrationen der vergangenen Tage wollen Söder und Merz erneut etwas klarstellen.
Und damit alle Spekulationen aufhören.
Eine Regierungsbildung mit der AfD werde es unter ihm nicht geben.
Wir würden unser Land verraten. Ich würde die Seele der CDU verraten, wenn ich auch nur den kleinen Finger reichen würde, eine solche Politik in Deutschland zu machen.
Ich gebe die Garantie ab. Nein, nein und nein. Es gibt keine Zusammenarbeit. Ja, 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 wir sind der Schutzwall. Wir sind die Brandmauer.
Inhaltlich weicht die Union nicht ab von ihrem Migrationskurs. Schwerpunkt waren heute jedoch die Themen Wirtschaft und Bürokratieabbau. Vor allem in Bezug auf die EU.
In den letzten Jahren 3.500 Regulierungen in Amerika. Zum selben Zeitpunkt 13.500 neue Regulierungen, Verordnungen und Richtlinien in Europa.
Meine Güte, nochmal in Europa. Was macht ihr da? Das braucht kein Mensch in Europa. Kümmert euch um die Handelspolitik, aber nicht um diesen, sorry, Pipifax.
Zum Abschied bekommt Merz ein Steuerrat. Er, der eigentlich Pilot ist und nicht Kapitän. Der Kanzlerkandidat greift zu. Und die Botschaft der CSU ist auch klar. Merz soll Deutschland auf Kurs bringen. Auf einen Kurs, der hier kritisch gesehen wird. In vielen Städten in Deutschland demonstrieren Hunderttausende Menschen gegen Rechtsextremismus und auch gegen den Migrationskurs der Union.
Die Kooperation mit der AfD halte ich für sehr gefährlich.
Die Extreme, sowohl komplett links oder rechts, sind immer etwas zu radikal.
Allein in München versammelten sich nach Polizeiangaben mehr als 200.000 Menschen.
Und dazu begrüße ich den Spitzenkandidaten der CSU für die Bundestagswahl und ehemaligen Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt. Guten Abend nach München.
Schönen guten Abend und grüß Gott.
Herr Dobrindt, wir haben es gerade gesehen, mehr als 200.000 Menschen sind allein in München auf die Straße gegangen aus Sorge um die Demokratie. Sie haben heute gesagt, die Menschen wollten mangelnde Argumente durch Lautstärke auf der Straße ersetzen. Heißt das, Sie nehmen deren Sorge, dass die Brandmauer zur AfD fallen könnte, nicht ernst?
Nein, ich habe gesagt, die SPD, die will mangelnde Argumente durch Lautstärke ersetzen. Das ist das, was wir vorgetragen haben, dass die SPD offensichtlich keine Einigung mit uns im Deutschen Bundestag erreichen wollte, die Grünen auch nicht, um dann eben auf der Straße die Diskussion fortzusetzen. Ich finde es jetzt auch nicht ungewöhnlich, dass im Vorfeld von Wahlen auch Demonstrationen stattfinden, die natürlich dazu dienen, dass man die eigenen Ideen, die Vorstellungen auf der Straße, dass man denen auch eine Stimme gibt. Also von daher, wir haben eine hohe Mobilisierung in Deutschland. Das ist erkennbar auf allen Seiten, aber keine tektonischen Verschiebungen.
Aber Sie bleiben bei Ihrer Forderung, Geflüchtete an der Grenze zurückzuweisen. Für die SPD ist das faktische Dichtmachen der Grenze eine rote Linie, für die Grünen auch. Mit wem wollen Sie das denn nach der Wahl umsetzen?
Die Zurückweisung an die Grenze, ja, das ist eine notwendige Forderung, um Humanität und Ordnung wiederherzustellen. Die Zahlen sind zu hoch. Wir müssen dahin kommen, dass das Asylsystem in Europa wieder funktioniert. Dazu gehört die Zurückweisung an den Grenzen erstmal, damit das Asylsystem dahin geht, wo es hingehört, nämlich an die Außengrenzen der Europäischen Union. Und wir haben in der Vergangenheit schon Diskussionen darüber geführt, auch mit SPD, auch mit Grünen. Da hat man sich dagegen verwehrt, dass es überhaupt irgendwelche Arten von Zurückweisungen an den Grenzen gibt. Heute stellen wir fest, es gibt Zurückweisungen, es gibt Grenzkontrollen, die wurden früher auch immer abgelehnt. Das heißt, die SPD, die Grünen, sie haben sich bewegt. Ich bin der Überzeugung, dass man auch nach einer Wahl dann eine Verständigung darauf finden kann, dass diese Maßnahmen ergriffen werden. Friedrich Merz hat ja auch deutlich gemacht, er wird das im Rahmen auch seiner Richtlinienkompetenz als Bundeskanzler mitverantworten.
Aber insgesamt brauchen Sie da ja doch eine gemeinsame parlamentarische Mehrheit. Lassen Sie uns noch mal auf die Optionen nach der Wahl schauen. Da fällt ja auf, dass Sie aus unterschiedlichen Gründen fast alle ausschließen. Die AfD, das haben Sie betont. Die Grünen haben Sie heute auch noch mal betont. Die SPD und auch die FDP hat Friedrich Merz ja gerade vor den Kopf gestoßen und empfiehlt, ihr keine Stimme zu geben. Sind Sie denn tatsächlich bündnisfähig?
Schauen Sie, wenn es ums vor den Kopf stoßen geht, die Ampelregierung hat versucht, die CSU mittels der Manipulation des Wahlrechts aus dem Deutschen Bundestag zu entfernen, was dann verfassungswidrig war, der Versuch. Also von daher, da muss man uns, glaube ich, an nichts erinnern. Es geht im Wahlkampf natürlich um klare Positionen und am Schluss wird man versuchen, dann Einigungen zu finden. Ich zumindest bin zuversichtlich, dass das auch möglich ist nach einer Bundestagswahl.
Ja, und Herr Dumann, es geht ja
ich
jetzt
kann
im Moment
mir gut vorstellen,
um die Mehrheiten, ja, auf die Sie dann setzen und eben um ein mögliches Bündnis. Mit wem wollen Sie es denn machen, wenn Sie bei dieser Forderung der Grenzschließung bleiben? Da bleibt doch eigentlich nur die AfD, wenn Sie im Kern genau darauf beharren.
Nein, Sie haben ja vorhin selber gesagt, die AfD ist vollkommen ausgeschlossen. Wir sind das Bollwerk gegenüber der AfD. Wir haben nichts mit denen gemeinsam. Ich habe das heute auch noch mal sehr, sehr deutlich gemacht. Wir haben die EU mit aufgebaut. Sie wollen die EU abschaffen. Sie wollen sie zerstören. Wir haben den Euro mit aufgebaut. Sie wollen ihn zerstören. Wir sind im Wertebündnis des Freien Westens verankert. Die AfD will uns zu Putin führen. Mit denen haben wir nichts gemeinsam, aber wir wissen nicht, was mit anderen Parteien ist. Wir wissen nicht, was mit der FDP wird. Und bei der SPD, um das offen zu sagen, nach aktuellen Umfragen wird sich die SPD im Deutschen Bundestag halbieren. Und dann kann man ja darauf hoffen, dass die vernünftige Hälfte übrig bleibt. Ich sehe auf jeden Fall Möglichkeiten, dass wir entsprechende Regierungsoptionen finden. Jetzt geht es ja aber darum, dass die CDU-CSU auch besonders stark werden muss.
Oder ist Schwarz-Grün auch eine Option? CSU-Chef Söder hat gesagt, mit diesen Grünen ginge es nicht. Sie haben heute auch betont, Sie möchten die Grünen nicht noch mal auf der Regierungsbank sehen. Friedrich Merz scheint da etwas offener zu sein. Mit welchen Grünen ginge es denn, wenn nicht mit diesen?
Wir wollen doch einen Richtungswechsel in der Politik haben. Die Stimmung in Deutschland steht doch auf Richtungswechsel. Und ein Richtungswechsel mit den Grünen, den kann man sich weder bei der Migrationspolitik noch in der Wirtschaftspolitik vorstellen.
Heißt
und
das,
deswegen
Sie schließen
sich die
ein
Grünen
Bündnis
ja selber aus?
Das heißt, Sie schließen auch ein Bündnis mit den Grünen aus, auch wenn Friedrich Merz sich womöglich offen dafür zeigt?
Ja, um es noch mal ganz deutlich zu sagen, ich sehe keine Möglichkeit, mit den Grünen einen Richtungswechsel zu erzeugen. Das muss man ja auch dann gegenüber Wählerinnen und Wählern sagen. Das hängt an Personen, das hängt an politischen Inhalten. Die Grünen wollen die Migration ausweiten. Wir wollen die illegale Migration zurückdrängen.
Verstehe ich Sie richtig, Herr Dobrindt? Sie schließen es dann nicht grundsätzlich aus?
Ich schließe das aus, dass das mit den Grünen geht. Ein Richtungswechsel ist mit denen nicht zu machen. Von daher, darauf darf man keine Hoffnungen gründen, sondern man muss schon sehr, sehr deutlich sagen, die, die das nicht mit uns machen wollen, dazu gehören die Grünen, das sagen sie ständig, die kommen auch dann für eine Koalitionsoption nicht in Frage.
Sagt Alexander Dobrindt von der CSU. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und das Gespräch haben wir am frühen Abend aufgezeichnet. Mit dieser Abstimmung wurde es formell besiegelt, das Ende der Regierung Scholz mit der Vertrauensfrage des Kanzlers am 16. Dezember. Ja, das ist der selbst Olaf Scholz mit seiner blauen Stimmkarte im Bundestag. Die Mehrheit der Abgeordneten zeigte ihm aber, wie erwartet, die rote Karte. Eine besondere Doku mit persönlichen Einblicken zeichnet die turbulenten Wochen nach dem Ampelbruch noch einmal nach. Oliver Mayer.
Er will seinen Job behalten, Olaf Scholz. Doch sein Job als Bundeskanzler steht spätestens seit dem 6. November 2024 auf dem Spiel.
Ich stehe hier vor dem Kanzleramt, in dem die Ampel gerade ihre Zukunft verhandelt.
Es ist eigentlich gar nicht mehr die Frage, ob diese Regierung auseinandergeht, sondern nur noch, wann sie auseinandergeht.
Es ist der Abend des Ampelaus und ein Abend der schweren gegenseitigen Vorwürfe.
Ich habe den Bundespräsidenten soeben um die Entlassung des Bundesministers der Finanzen gebeten. Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen.
Ein vorbereitetes Statement vom Teleprompter. Im Nachhinein war da klar, hier lief ein Drehbuch ab, wo es nur Unterwerfung oder Ende gab.
Über vermeintliche Drehbücher wird sich in den kommenden Wochen gestritten. Doch nicht nur darüber, auch über den Termin möglicher Neuwahlen, der die Vertrauensfrage im Bundestag vorausgeht. Mitte Dezember ist es soweit und wieder wird es persönlich.
Politik ist kein Spiel, liebe Kolleginnen und Kollegen. In eine Regierung einzutreten, dafür braucht es die nötige sittliche Reife.
Herr Bundeskanzler, das ist nicht nur respektlos, sondern es ist eine blanke Unverschämtheit.
Ein kurzer, aber intensiver Wahlkampf beginnt. Einer, der von Anschlägen überschattet wird.
In Aschaffenburg hat es heute einen Messerangriff gegeben. Zwei Menschen wurden getötet. Eines der Opfer ist ein Kleinkind.
Es entsteht eine Migrationsdebatte, in der die Attentate für Wahlkampfzwecke genutzt werden und in der die Wortwahl einzelner Politiker immer drastischer wird.
Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn es dann Remigration heißen soll, dann heißt es eben Remigration.
Die AfD presst alles in das Narrativ rein, das sie brauchen. Also das kann man mit Vernunft nicht mehr erfassen. Das ist einfach nur noch Ideologie und alles, was nicht passt, wird passend gemacht.
Endgültig aufeinanderprallen die unterschiedlichen Positionen bei dem von der Union eingereichten Antrag zur Verschärfung der Migrationspolitik, der mit Hilfe von Stimmen der AfD durchkommt.
Jetzt und hier beginnt eine neue Epoche. Jetzt beginnt was Neues. Und das führen wir an, das führen die neuen Kräfte an, das sind die Kräfte von der AfD.
Wer wird Deutschland in Zukunft regieren? Das Kräfteringen um das mächtigste Amt Deutschlands, es geht nun in die finale Phase.
Tja, die Vertrauensfrage, wer kann Deutschland regieren, die ganze Doku sehen Sie am Montag um 20.15 Uhr hier im Ersten und jetzt schon in der ARD-Mediathek. Sie wirken ausgemergelt, die drei israelischen Geiseln, die die islamistische Hamas heute freigelassen hat, nach 491 Tagen. Ja, und wieder hat sie die Freilassung martialisch inszeniert und die Geiseln regelrecht vorgeführt, sodass selbst das sonst strikt auf Neutralität bedachte internationale Rote Kreuz alle Beteiligten auffordert, künftige Übergaben menschenwürdig zu gestalten und außerhalb der Öffentlichkeit. Christian Limpert.
Sie sind in Sicherheit. Ohad Ben-Ami, Oa Levi, Eli Sharabi, 16 Monate waren sie Geiseln der Hamas. Am Vormittag, auf den ersten Moment der Freude, folgt der Schock. Oh mein Gott, wie dünn sie sind, ruft die Frau in der Mitte. Live aus dem Gazastreifen diese Szenen. Erneut präsentiert die Hamas die Geiseln auf einer Bühne. Umgeben von schwer Bewaffneten müssen die Geiseln sagen, dass sie gut behandelt wurden. Dann übergibt die Terrororganisation die Männer dem Internationalen Roten Kreuz. Ihr Schicksal bewegt ganz Israel. Von Or Levi wurde die Frau ermordet, von Eli Sharabi die Ehefrau, die Töchter und der Bruder. Auch Hadass al-Assar verfolgt die Ereignisse. Ihr Bruder ist die älteste Geisel der Hamas. Das geht so nicht. Jeder Tag ist eine Ewigkeit. Wir sehen doch, wie sie zurückkommen. Darum fordern und flehen wir, alles so schnell wie möglich zu tun, um sie herauszuholen. Das fordern am Abend Tausende auf großen Demonstrationen in Tel Aviv. Als Teil der Vereinbarung entlässt Israel heute 183 palästinensische Gefangene, manche von ihnen wegen Terrors zu lebenslanger Haft verurteilt. In Interviews berichten sie von Misshandlungen durch israelisches Sicherheitspersonal. Ich wurde gestern geschlagen, als sie mich zu einem Verhör gebracht haben. Sie haben mir auf die Hände und auf die Beine geschlagen. Die meisten der heute Freigelassenen wurden während des Krieges im Gazastreifen festgenommen und ohne Urteil eingesperrt. Bei ihrer Rückkehr wurden sie heute von hunderten Menschen gefeiert.
Zurück nach Europa, in eine geteilte Stadt nach Mitrovica. Geteilt nicht durch eine Mauer, sondern durch einen Fluss. Auf der einen Seite leben vor allem Kosovo-Albaner, auf der anderen hauptsächlich Serben. Mitrovica liegt im jüngsten Land Europas, im Kosovo. 2008 hat es sich unabhängig erklärt von Serbien. Die Spannungen zwischen beiden Ländern und auch den Menschen sind bis heute im Alltag spürbar. Morgen wählt man hier im Kosovo ein neues Parlament. Ja, und über die Stimmung vor der Abstimmung. Anna Tillack und Nikolaus Neumeier.
Mitrovica im Kosovo. Der südliche Teil der Stadt ist albanisch bewohnt, der nördliche serbisch. Hier lebt Milica Andric-Rakic. Die Serbin ist Mutter einer 5-jährigen Tochter und sie fühlt sich im Kosovo benachteiligt. Der kosovarische Staat hat serbische Einrichtungen wie Banken geschlossen. Es gibt Berichte von Polizeischikane. Milica fühlt sich als Serbin nicht mehr wohl.
Nicht so, wie ich es gewohnt war. Viele haben Angst. Es ist einfach kein guter Ort für Familien, um die Kinder großzuziehen, das Leben zu planen.
50 Kilometer weiter, das Dorf Medveda. Der Ort liegt auf der anderen Seite der Grenze, in Serbien. Und auch hier fühlen sich Minderheiten drangsaliert. Sherifa Odovic ist Albanerin. Ihr ganzes Leben wohnt sie in der Gemeinde, doch jetzt wurde ihr Personalausweis nicht verlängert. Ihre Daten wurden einfach aus dem Melderegister gestrichen.
Sie nahmen meinen Pass und gingen ins Büro. Wir warteten im Flur. Als sie zurückkamen, gaben sie mir den Ausweis zurück und sagten, sie sind nicht im System.
Mit der Wahl von Donald Trump, der auch im Kosovo viele Anhänger hat, könnte jetzt ein alter Plan wieder auf den Tisch kommen. Ein Gebietstausch. Die albanisch bewohnten Gebiete zum Kosovo, serbisch bewohnte zu Serbien. Serbische Nationalisten hoffen, dass Trump ihre großserbischen Träume unterstützt.
Ich wünsche Trump ehrlich das Allerbeste. Er wird anders sein als andere Präsidenten bisher. Er wird gut sein für Kosovo, denn er wird es unterstützen, dass Kosovo ein Teil Serbiens ist.
Ob Trump den Konflikt zwischen Kosovo und Serbien entschärfen kann, ist fraglich. Schon jetzt sichert die KFOR den brüchigen Frieden. Und in der Vergangenheit kam es immer wieder zu Anschlägen oder zu gewalttätigen Ausschreitungen. Vor 2 Jahren wurden dabei auch KFOR-Soldaten verletzt. Die Region könnte ein Pulverfass bleiben.
Und eine ausführliche Reportage über die angespannte Situation im Kosovo sehen Sie morgen Abend im Weltspiegel hier im Ersten. Ja, und damit sind wir jetzt beim Sport und Ocker. Und du startest mit der Fußball-Bundesliga.
Ja, die Bundesliga ist ja immer in Bewegung. Die Bundesliga ist ein Prozess sozusagen. Zwischen Gewinnen und Verlieren ist es immer auch ein Kommen und Gehen von Spielern und Trainern. Heute hieß es in Dortmund herzlich willkommen Niko Kovac. Kovac war ja als Spieler und Trainer viel und vor allem auch erfolgreich unterwegs in der Bundesliga. Nun also ist er Chefcoach in Dortmund, wo gerade viel Unruhe im Verein ist. Da hätte ein Trainerdebüt mit Happy End im eigenen Stadion allen so gut getan. Doch der BVB verlor zu Hause gegen Stuttgart.
Das hatte sich Niko Kovac anders vorgestellt. Und trotzdem, nach seiner Debütniederlage ist er gar nicht so unzufrieden.
Wir sind 4 Tage jetzt im Amt und haben in den 4 Tagen schon einige Punkte angesprochen, die ich heute schon auch gesehen habe. Wir müssen nur eben in der Box, das bleibt dabei. Da müssen wir einfach viel besser, viel genauer und auch viel kaltschnäuziger sein.
Die beste Chance für Dortmund in der ersten Halbzeit vergibt Karim Adeyemi. Pausenstand 0:0. Sebastian Hoeneß Mannschaft macht es im zweiten Durchgang besser, wenn auch mit Unterstützung des BVB. Waldemar Anton, der Ex-Stuttgarter Kapitän und jetzt Dortmunder, mit dem Fuß dazwischen, im falschen Moment, an der falschen Stelle. 1:0 für den VfB. Und der jubelt 11 Minuten später erneut. Abwehrchef Jeff Chabot mit seinem ersten Bundesliga-Treffer erzielt das 2:0 für Stuttgart. Dortmund gelingt nur noch der Anschlusstreffer. Das 1:2 durch Julian Brandt, 9 Minuten vor dem Ende. Nur einmal Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor ist zu wenig. Der neue Trainer startet mit einer Niederlage. Für den BVB ist es bereits die 8. in der laufenden Saison. Die Champions-League-Plätze rücken in weite Ferne.
Um ein ganz anderes Ziel ging es im Spiel Hoffenheim gegen Union, nämlich ums Überleben in der Bundesliga. Gerade in Hoffenheim liegen Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander. Oder wie sagte ein Spieler, wir geben 90 Millionen aus und sind Viertletzter. Union Berlin hat nicht so viel Geld, machte heute aber so viele Tore wie lange nicht mehr.
Steffen Baumgart und die Siegerfaust, die konnte er in den letzten Wochen selten zeigen. Heute in Hoffenheim durfte er mal wieder. Union in Rot, nach 24 Minuten mit dem ersten Treffer. Benedikt Hollerbach, der Torschütze, die Berliner von Beginn an griffiger. Nach dem Wechsel Hoffenheim nach wie vor harmlos. Der neue Berliner Marvin Ljubicic, frisch eingewechselt mit dem 0:2. Erstes Tor im ersten Spiel. Ich bin echt glücklich, hier zu sein und dass mir der Club die Möglichkeit gegeben hat. 4 Tore hier in Hoffenheim ist nicht so einfach. Jetzt geht's nach Hause zum Feiern. Die 73. Minute, das dritte Tor. André Ilic, ebenfalls eingewechselt, machte für Berlin alles klar. Kurz vor dem Ende machte Benedikt Hollerbach das zweite Tor. Union in allem besser als die TSG.
Ein Stück weit peinlich, so einen Auftritt hinzulegen in so einem Spiel, was ja, so wichtig war für uns. Das können wir so nicht akzeptieren.
Frust im Kraichgau, Erleichterung hingegen in der Hauptstadt.
Und wir schauen auf die weiteren Ergebnisse. Wolfsburg-Leverkusen 0:0, Freiburg schlägt Heidenheim 1:0, torlos die Partie Mainz gegen Augsburg. Gladbach und Frankfurt trennen sich 1:1, gestern schon gewann Bayern gegen Werder 3:0, morgen dann noch 2 Partien, Kiel gegen Bochum und Leipzig empfängt St. Pauli. Der Blick auf die Tabelle, die Bayern Tabellenführer mit 8 Punkten Vorsprung auf Leverkusen, Stuttgart klettert auf die 4. Dortmund 11., Union 13. mit jetzt 10 Punkten Polster auf die Abstiegszone. Hoffenheim noch so gerade überm Strich. Heidenheim auf dem Relegationsplatz vor Kiel und Bochum. Ja, und dann schauen wir zum Wintersport. Bei der Rodel-WM im kanadischen Whistler war es eine Nacht voller Medaillen für die deutschen Starter. Fangen wir mal an zu sortieren. Julia Taubitz gewann ihr insgesamt 7. WM-Gold, siegte im Einsitzer vor ihrer Teamkollegin Merle Fräbel. Zum allerersten Mal Weltmeister wurden die Doppelsitzer Hannes Orlamünder und Paul Gubitz. Für Tobias Wendel und Tobias Ahl gab es diesmal Bronze. Bei den Frauendoppeln gewannen Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal Silber vor Diana Eidberger und Magdalena Matschina. So, das waren schon viele Namen und in einem anderen Eiskanal wurde auch gejubelt. Bitte schön.
Zweierbobpilot Francesco Friedrich hat bei den Europameisterschaften im norwegischen Lillehammer die Goldmedaille gewonnen. Mit seinem Anschieber Alexander Schüller zeigte Friedrich keine Schwäche. Am Start war er der Schnellste und in der Bahn fuhr er souverän zu Bestzeiten in beiden Läufen. Damit holte der Olympiasieger sowohl den EM-Titel als auch den zeitgleich ausgefahrenen Weltcupsieg. Dauerrivale Johannes Lochner landete dahinter auf dem 2. Platz. Der Brite Brad Hall freute sich über Bronze. Titelverteidiger Adam Amour aus Oberhof verpasste als 4. das Podest nur knapp.
Tja, und vom Rodeln zu unserem Winterwetter. Aber Sven, das lässt sich im Moment offenbar nur ganz, ganz schwer vorhersagen, oder?
Das stimmt. Das ist im Moment nicht ganz unproblematisch und zwar wegen eines kleinen Tiefs, was selber nicht so richtig weiß, was es eigentlich machen soll in den nächsten Tagen. Das zeige ich Ihnen gleich. Ganz am Anfang, und das bestätigt auch schon das, was Julia gerade gesagt hat, nämlich wenn man sich das hier anguckt, den 15-Tage-Trend für Aachen, ja, da sieht man einen Trend, aber hier dieses grau schattierte, so heißt das, das ist tatsächlich die Unsicherheit. Und da müsste man eine Prognose machen, wie in den nächsten Tagen 0 bis 12 Grad. Und diese Unsicherheit liegt an dem Tief. Und genau das möchte ich zeigen. Jetzt gehe ich mal ganz weit hier weg. Das Tief liegt über Frankreich. Und jetzt lassen wir hier mal eine Vorwärtstrajektorie, also eine Mutmaßung, wo es wohl langziehen soll nach dem derzeitigen Modellstand laufen. Und dann merken sie, ja, das macht es uns nicht ganz leicht. Trotzdem fassen wir das ein bisschen zusammen, was passiert. Hier ist es nochmal zu sehen über Frankreich. Schiebt in den Westen Deutschlands einige Wolken. Weiter nach Osten, dort ist es meistens sternklar. Morgen drückt es die Wolken ein bisschen weiter. Ganz im Westen sind möglicherweise auch ein paar Regentropfen möglich. Rheinland-Pfalz und dann später auch Nordrhein-Westfalen. Die Temperaturen morgen früh für die meisten irgendwo zwischen 0 und minus 5 Grad gelegen. Am Niederrhein plus 3. Der morgige Nachmittag, Thüringer Becken um 0, direkt am Alpenrand mit Sonne 8, sonst alle dazwischen. Und an den nächsten beiden Tagen wechselhaftes Geschehen. Im Nordosten am meisten Sonne und im Südwesten mal bis 10 Grad plus.
Wow, danke dir, Sven. Ein Sonntag mit offenbar ganz unterschiedlichen Möglichkeiten. Und in wenigen Minuten bricht der schon an. Deshalb hier gleich auch das Wort zum Sonntag.
Darin geht es um das gesellschaftliche Miteinander in Wahlkampfzeiten.
Morgen haben wir neue Tagesthemen für Sie am Abend des TV-Duells Scholz gegen Merz. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss und gute Nacht.